Ich glaube, die meisten Frauen und übrigens auch die meisten Männer, wenn sie Töchter haben, wenn sie Enkeltöchter haben, würden gern in einer Welt leben, wo Männer selbst erkennen, wenn sie Scheiße gebaut haben und keine Frau braucht, die sie ihnen erklärt. Woher kommt dieser Hass, der ja auch die Leute selbst zerfrisst? Woher kommt das, dass du nicht einfach glücklich sein kannst? Ich hatte damals auch überlegt, mit Politik aufzuhören, weil es ja ein Moment ist, wo man erstmal alles hinterfragt. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, ich habe noch ganz viel Kraft, Energie, Visionen und für mich war klar, ich habe noch nicht fertig.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Ricarda Lang war die jüngste Parteivorsitzende in der Geschichte der Grünen. Laut, klar und oft mitten im politischen Sturm. Inzwischen ist sie aus der ersten Reihe zurückgetreten und spricht heute offener denn je über Macht, Kompromisse und das Innenleben der Politik. Wie funktioniert das wirklich hinter den Kulissen, zwischen Nachtsitzungen, Lobbygesprächen und öffentlichem Druck? Wie müssen Politiker sein, damit Menschen ihnen wieder mehr vertrauen? Was kann man von Cem Özdemir lernen und was passiert eigentlich nächsten Sonntag bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz? Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Ricarda Lang.
Ich mich auch.
Als schwäbische Grüne aus Baden-Württemberg müssten Sie doch noch eigentlich mittendrin sein im Feiermodus, oder?
Ich musste relativ schnell wieder in den Arbeitsmodus wechseln, weil ich am Montag schon zum Wahlkampf in Rheinland-Pfalz gefahren bin. Ich muss aber zugeben, am Montagmorgen habe ich die Entscheidung auch sehr bereut, denn die Party war etwas länger und etwas ausschweifender, als wir es euch selbst vor ein paar Monaten gedacht hätten.
Mehr Bier oder mehr Wein?
In meinem Fall mehr Bier, aber es haben auch Leute auf jeden Fall ordentlich Wein getrunken.
Cem Özdemir hat direkt nach der Wahl gesagt, es sei ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass ein Grüner mit einem Özel-Mötzel-Namen in Deutschland noch Wahlen gewinnen kann. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja zwei Dinge, die er anspricht. Das eine ist, dass Cem Özdemir der erste Ministerpräsident in Deutschland mit sichtbarem Migrationshintergrund ist. Ein Kind von Gastarbeitern, die hierher gekommen sind, hier gearbeitet haben. Eine Generation, die das Land mit aufgebaut hat, die dabei aber oft unter die Räder geraten sind, oft übersehen wurden. Und er hatte so einen Moment, wo er auf der Bühne stand und gesagt hat, wenn ich das schaffen kann, dann könnt ihr es auch schaffen. Und ich glaube, das wird für viele, gerade junge Menschen, die selbst Migrationsgeschichte haben, in diesem Land unglaublich viel bedeuten.
Hat er das auch den Grünen in Berlin gesagt, wenn ich das schaffen kann, könnt ihr das auch schaffen?
Ja, das ist der zweite Punkt, der drin steckt, wo er gesagt hat, ne, als Grüner Wahlen zu gewinnen. Und auf der einen Seite hat es auch da ganz gut auf den Punkt gebracht, da hat er gesagt, ne, der Abgesang auf die Grünen, der Abgesang auf den Klimaschutz, das war verfrüht. Und an all diejenigen, die in den letzten Jahren gesagt haben, Klimaschutz ist over, kann man sagen, nichts ist hier over, außer euer Gerede darüber, dass Klimaschutz over ist. Und natürlich auf der anderen Seite muss man sich sehr genau anschauen, wie ist dieser Wahlsieg gelungen. Denn es gab ja schon ein paar Spezifika und ein paar Dinge, die er auch sehr anders gemacht hat als vielleicht der Rest der Partei.
Nee, und er hat natürlich super gut kaschiert, dass er überhaupt bei den Grünen ist. Ne? Also es war ja nicht mal ein grünes, kleines Sonnenblümchen.
Es war ein winziges Sonnenblümchen, aber es war wirklich sehr klein.
Ganz unten rechts in weiß.
Ich glaube nur, das Ding ist, bei Cem Özdemir, er macht seit 30 Jahren Politik für diese Partei als Bundesminister, als Europaabgeordneter, als Bundestagsabgeordneter, als Bundesvorsitzender. Wer Cem Özdemir wählt, der weiß, dass er die Grünen wählt. Ich glaube, sein Gesicht wird sogar mehr mit den Grünen verbunden als vielleicht diese weiße kleine Sonnenblume.
Aber er hat auch mal gesagt, wir sind anders in Baden-Württemberg.
Die Schwesterpartei.
So, wir Grünen sind auch anders.
Ja, ja,
und
genau.
Das sind andere Grüne als die da in Berlin. Der hat ja richtig, also mit dem Finger fast nach Berlin gezeigt. Ich meine, das kennen Sie beide Grünen.
Ja, ich verbinde ja auch beide fast ein bisschen in mir, genau.
Und natürlich Bundesvorsitzende gewesen.
Ja, und ich habe ja auch mal einen Wohnort jetzt als Bundestagsabgeordneter in Berlin und gleichzeitig den Wahlkreis in Baden-Württemberg. Das heißt, ich kenne beide gut.
Sind die so viel doofer in Berlin, die Grünen?
Ach, die sind nicht doofer, die sind schon sehr anders. Ich glaube auch, das ist gut so. Also, ne, man würde nicht mit der gleichen Strategie, wie man in Baden-Württemberg Wähler überzeugt, in Berlin Wähler überzeugen. Und trotzdem wäre es jetzt zu leicht gemacht, wenn man einfach nur sagt, alle sollen das machen, was sie immer gemacht haben. Man muss auch sagen, bei manchen Wahlauswertungen hat man ja das Gefühl, die größte Angst ist Klüger zu werden. Also es darf ja nichts aufkommen, was man nicht schon immer gesagt hat. Ich finde, man kann von Cem vier Dinge lernen. Das erste ist Authentizität. Das ist natürlich auch was man nicht einfach nur lernen kann, denn das kann man sich nicht backen. Also ich meine, die Menschen kennen Cem Özdemir seit 30 Jahren. Das ist keine Persona, die in irgendeinem Kampagnenbüro erfunden wurde.
Sie sind ja auch heute authentischer als früher noch. Aber sprechen wir gleich nochmal drüber.
Aber noch 30 Jahre habe ich noch nicht auf dem Buckel. Also doch schon, aber noch nicht im politischen Geschäft, muss man sagen. Mit zwei habe ich noch nicht angefangen, Politik zu machen. Ne?
Was kann man noch von dem lernen?
Das zweite sind klare Positionen. Nicht immer auf der grünen Linie, aber die Leute wissen, was sie bekommen. Es sind keine Formelkompromisse. Das dritte ist, die Menschen sind gerade sehr genervt von Parteien. Die haben oft keinen Bock mehr auf Parteien. Das heißt, jemand, der ausstrahlt, ich habe einen eigenen Kopf, ich bin kein Parteisoldat, das ist den Menschen unfassbar wichtig. Und das Letzte, und das verbindet sie mit seinem Vorgänger Winfried Kretschmann, der mir meinte mal, ein Wegbereiter von Winfried, das Geheimnis von Winfried ist, dass er die Leute okay findet. Und das klingt erstmal so, hä, was? Das ist irgendwie, das klingt sehr banal. Aber am Ende geht es darum, auszustrahlen, dass man die Menschen mag, für die man Politik macht.
Hat jetzt Manuel Hagel nicht so ausgestrahlt da in diesem Unterricht, ne, wo er erklären sollte,
Also CDU-Gegenkandidat? Die Lehrerin mag er, glaube ich, wirklich gar nicht, die ihn unterbreche. Ja, Manuel Hagel hat eben an vielen Stellen gezeigt, dass die Souveränität, mir geht es gar nicht so sehr darum, kann jemand im Einzelnen den Treibhausgaseffekt erklären. Ich weiß nicht, wie viele Politiker das wirklich perfekt hinbekommen eigentlich? Würden. Besser als das, aber ich glaube, ich hätte es der Lehrerin überlassen. Also, weil ich wahrscheinlich auch nicht perfekt und im Zweifelsfall will ich dann auch so Kids nichts Falsches beibringen. Aber es ist ja eher die Frage, bei einem Ministerpräsidenten ist nicht so sehr, was er alles auswendig an Wissen kann, sondern hat man in Krisensituationen, in den Momenten, wo es schlecht läuft, in den Momenten, wo man vielleicht auch gerade mal das Gefühl hat, alles geht schief, da die Souveränität weiterhin mit Freundlichkeit und Empathie Führung zu übernehmen. Das macht ja am Ende eine gute Führungsrolle aus.
Wenn Sie verantwortlich gewesen wären für den Wahlkampf, hätten Sie das Video auch rausgehauen? Haben gesagt, guck mal, was wir hier haben von vor 8 Jahren, schau mal an. Ding da mit den rehbraunen Augen, das ist doch super für
Nö,
uns.
Da würde ich aber auch wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Cem Özdemir es nicht wusste. Also ehrlicherweise, jetzt mal blöd gesagt, aber wenn dieses Video beim aufgetaucht wäre und hätte das Gefühl gehabt, ich will, dass das in die Welt rausgebracht wird, hätte es eine grünen Abgeordneten gegeben, wahrscheinlich nicht, sondern irgendjemand, der da in keinerlei Verdächtigkeit wäre. Und der hat sich ja auch relativ schnell an dem Tag direkt hingestellt und gesagt, ey, ich gebe erstmal dir die Möglichkeit, dich zu entschuldigen. Was ich glaube schon für viel Frust gesorgt hat bei vielen auch Frauen, war die Art der Entschuldigung, wo dann gesagt wurde, meine Frau hat mir den Kopf gewaschen, weil ich kann es mal so sagen, ich glaube die meisten Frauen und übrigens auch die meisten Männer, wenn sie Töchter haben, wenn sie Enkeltöchter haben, würden gern in einer Welt leben, wo Männer selbst erkennen, wenn sie Scheiße gebaut haben und keine Frau braucht, die sie ihnen erklärt.
Hat er ihnen leid getan?
Ja. Nicht so sehr im Sinne von, dass ich mich auch geärgert habe über sowohl jetzt die Art, wie er mit dem Thema umgegangen ist, als auch das nach der Wahl. Das kam gar nicht so sehr von ihm, sondern ich würde sagen, noch mal stärker von Jens Spahns dieser Welt. Aber dass wir tagelang nach der Wahl über Schmutzkampagnen diskutieren, das ist auch so schrecklich selbstreferenziell, so nabelschaumäßig, das interessiert ja niemand. Aber er hat mir leid getan, weil ich ja 2021 und auch schon andere Wahlkämpfe mitgemacht habe. Und wenn es mal schlecht läuft, dann läuft auch alles schlecht. Und dann wird auch jedes Video unter dieser Linse gesehen. Und alle haben das Gefühl, dass sich der Eindruck nur noch verfestigt. Wir kennen das von Armin Laschet mit seinem Lacher damals im Wahlkampf als Kanzlerkandidat. Und ich würde schon sagen, diese extreme Art der Personalisierung und auch der Skandalisierung in Wahlkämpfen, die wir erleben, die ist nicht gut für unsere Debattenkultur und die ist unfassbar schmerzhaft für die beteiligten Personen.
Das ist ein Thema, das kennen Sie auch gut, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn es im Internet hoch hergeht, Hass und Hetze, Sie waren ja mitten im Auge des Sturms, oder? Lange Zeit.
Ja, das stimmt. Ich hatte keinen Wahlkampf, den ich als Spitzenkandidatin geführt habe. Das ist natürlich nochmal eine unmittelbare Form von alles hängt so sehr an dir. Also ich war durchaus der Meinung, ich hatte Einfluss als Parteivorsitzende. Das war auch mit ein Grund für meinen Rücktritt, weil natürlich haben damals Leute gesagt, aber du und Omid seid doch nicht alleine schuld darüber, wo die Grünen stehen. Wo ich gesagt habe, ja, niemand ist alleine schuld. Und wenn jeder das als Ausrede benutzt, wird niemals jemand Konsequenzen ziehen. Aber so eine Spitzenkandidatur ist schon nochmal eine andere Nummer. Aber klar, ich habe auch viel abbekommen. In Teilen habe ich es total von mir weggeschoben. Ich bin immer sehr locker damit umgegangen. Wenn man ganz ehrlich ist, liegt es aber auch daran, dass man es nicht an sich rankommen lassen hat.
Ist das so?
Ja.
Also aber da muss der Haken an so einem dicken Fell ist, ja, dann kommen auch die positiven Sachen nicht durch.
Die positiven und ja auch die konstruktive Kritik. Also ich nehme mal Twitter, als das noch nicht X hieß, war das ja mal eine Plattform, auf der man interessante Unterhaltung haben konnte. Und da haben Leute Dinge von mir kritisiert und dann bin ich mit denen Gespräche eingestiegen, habe ich sie sogar persönlich kennengelernt und die Freundschaften daraus entwickelt. Und das ist ja so das Problem, wenn ich keine Kommentare mehr lese, dann lese ich die positiven Sachen nicht. Ich lese aber auch keine konstruktive Kritik, keine Nachfragen. Und es ist ein totaler Drahtseilakt, auf der einen Seite sich nicht von allem verunsichern zu lassen, denn das ist ja oft auch das Ziel, Menschen zu verunsichern mit solchen, ja, irgendwie Hassnachrichten. Und auf der anderen Seite aber auch nicht anfangen, jede Form von Kritik an sich selbst als Hetzkampagne, Schmutzkampagne oder auch Frauenfeindlichkeit abzutun. Nicht jede Kritik an Ricarda Lang ist unfeministisch oder frauenfeindlich.
Nee, aber es gibt durchaus welche. Also ich meine, das ist auch noch gar nicht so lange her übrigens. Ne? Da haben sie ihre neue Frisur präsentiert, hat der Vater von Heidi Klum geschrieben, nützt auch nichts. Es geht nicht um schön, sondern nur grün muss weg.
Ja, der gute Mann ist für mich ein totales Faszinosum. Als ich das erste Mal gesehen habe, dass er meine Sachen kommentiert, war ich total fasziniert, weil ich natürlich mit 13, 14 wie eine irre Germany's Next Topmodel geschaut habe. Dass der Vater von Heidi Klum unter meine Sachen kommentiert, das hätte meinem 14-Jährigen ich nicht erzählen können. Ich finde aber das Faszinierende bei ihm, ich habe mir auch ein paar Videos angeschaut, der muss ja ziemlich reich sein. Der hat ja diese Modelagentur. Der ist, glaube ich, im Ruhestand und hat dann immer auf seinen Videos auch irgendwie seine Rolex dran und ist auf irgendwelchen Booten, wird er gefilmt. Ich denke mir so, du könntest doch ein geiles Leben haben. Mhm. Du könntest doch einfach glücklich mit deinem Leben sein, dir einen schönen Tag machen. Ne? Woher kommt dieser Hass, der ja auch die Leute selbst zerfrisst? Woher kommt das, dass du nicht einfach glücklich sein kannst?
Aber woher kommt der Hass? Vor allem gegen die Grünen ganz oft. Warum?
Also in seinem Fall kann ich mir ehrlicherweise nicht erklären. Ich glaube, der Mann hat wirklich wenig Grund dafür. Allgemein erlebe ich schon, dass es bei vielen Leuten ein Ohnmachtsgefühl gibt. Also viele Leute haben das Gefühl, es wird über meinen Kopf hinweg entschieden. Und wir haben auch eine Verschiebung von materiellen Konflikten hin zu kulturellen Konflikten erlebt. Also die ganz klassischen Fragen von wer erbt wie viel, wer hat wie viel Geld, für wen wird Geld in die Hand genommen, die wurden in den letzten Jahrzehnten häufig entpolitisiert. Die sind aber nicht verschwunden, sondern die sind wieder aufgetaucht als Fragen von morgen versus heute, also der Klimaschutz nimmt deren Job weg, von außen versus innen, der Migrant oder der Flüchtling nimmt deren Wohnung weg. Und manchmal in ihrer etwas blöderen Form auch von wir gegen die, also das Gender nimmt dir irgendwie deinen Job und deine Wohnung weg.
Aber das war ja nicht der Fall. Also es war ja am Anfang überhaupt nicht der Fall. Es war ja fast eine, ich sag mal, eine historische Chance damals auch der Grünen. Also mit absoluten Spitzenwerten. Also kurz, man war ja kurz davor, dass Annalena Baerbock vielleicht sogar die Kanzlerschaft hätte innehaben können. Und warum ist das so doll gekippt?
Weil wir uns zu sehr in Sicherheit gewogen haben. Wir dachten irgendwie,
die Partei?
Wir Grüne, ja. Wir dachten, alle wollen eigentlich dasselbe und es braucht nur jemand, der es ihnen gut genug erklären kann. Und dem ist nicht so. Mir geht es nicht darum, falsche Konflikte anzuheizen, zum Beispiel hier in Stadt und Land. Der Häuslebauer in meinem Wahlkreis und die Mieterin in Köln, die wollen an vielen Stellen das Gleiche, und zwar bezahlbare Energie und bezahlbare Wärme. Aber es gibt Akteure, die wollen was ganz anderes. Das kann im ökonomischen Sinne sein. Eine Gaslobby, die will mit beiden einfach richtig ordentlich Geld verdienen. Mhm. Das kann im politischen Sinne sein. Markus Söder hat jede Brücke, die wir ihm gebaut haben, schneller mit dem Dömener-Spieß eingerammt, als da irgendjemand drüber laufen kann. Und in den Fällen waren wir es meistens nicht konfliktfähig genug. Wenn wir nur noch Brücken bauen, dann war irgendwann das Problem, dass niemand mehr wusste, wofür wir eigentlich stehen. Und ich glaube, was wir hinbekommen müssen in Zukunft, Bündnisse zu ermöglichen, Brücken zu bauen, wo es möglich ist, aber auch Konflikte auszutragen, wo sie notwendig sind.
Aber wo sehen Sie denn rückblickend jetzt auch, ja, einfach in den Entscheidungen, auch bei Ihnen, die Fehler, dass das eine solche Wende genommen hat? Mhm. Also ganz, ganz selbstkritisch. Also wo hat man es verbockt? Man muss es ja ganz offensichtlich an der einen oder anderen Stelle den Leuten auch nicht mehr gut erklärt haben.
Ich glaube, es ist nicht nur erklären. Da muss man auch vorsichtig sein, weil immer dieses, wir müssen unsere Politik nur besser zu erklären.
Emotionalisieren so, vielleicht.
Alles richtig. Mhm. Also ich hätte drei Beispiele. Das erste war beim Atomausstieg, dass wir so einen überemotionalisierten Konflikt über diese 3 Monate geführt haben. Ich halte die Atomenergie für richtigerweise eine Energie der Vergangenheit. Das wird nicht die Zukunft prägen.
Und sieht Ursula von der Leyen aber gerade anders.
Ja, was ich auch wirklich auch schon ökonomisch für ein bisschen Unsinn halte, wenn man weiß, wie teuer es ist, da zu investieren. Und ich finde es absolut richtig, auf erneuerbare Energien zu setzen. Dass wir aber in der Situation, der Ausnahmesituation, nicht über die Grundsatzfrage, ob man wieder neue Atomkraftwerke baut und einsteckt, sondern über dieses 3 Monate weiterlaufen, so ein Gezetere gemacht haben, da ist der Eindruck entstanden, das war davor anders. Die Leute hatten 2022, als wir in die Regierung gekommen sind, das Gefühl, wir stellen Land über Partei. Uns geht es nicht immer nur darum, Politik für die Realität zu machen, die man sich gewünscht hat, sondern für die Realität, die da ist. Der Eindruck ist damals mit der Atomdebatte zumindest beschädigt worden. Als nächstes kam das Gebäudeenergiegesetz. Da haben wir einmal unterschätzt, wie groß auch die Lobby dagegen sein wird und waren darauf nicht vorbereitet. Und wir haben es vermasselt. Und klar, ich kann jetzt auch erklären, dass Christian Lindner der Grund dafür war, aber erstmal haben wir es als ganze Regierung vermasselt, dass die soziale Förderung von Anfang an steht. Und wenn die Kosten klar sind, die Entlastung nicht klar ist, dann kriegen die Leute Panik. Und diese Panik wurde dann auch ganz gut genutzt. Und das Dritte ist, dass ich das Gefühl habe, nach diesen beiden Fehlern waren wir total verunsichert. Wir haben so Fehler gemacht, die uns sehr leicht gemacht haben, die ideologische Ecke zu stellen. Und dann standen wir da und haben uns echt den lieben langen Tag von selbst entschuldigt. Das heißt, wir sind inhaltlich immer unklarer geworden, aber gleichzeitig kulturell verhärteter. Bei der Frage, mit wem reden wir, wen halten wir für überzeugbar. Das muss man umdrehen. Klar in den eigenen Positionen, aber offen im Weg und offen der Frage, mit wem ich diskutiere.
Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Ich wollte aber vorher nochmal fragen, wie oft haben Sie eigentlich in den letzten Monaten gehört, die ist ja viel witziger eigentlich als früher im Fernsehen.
millionenfach gefühlt. Also ich meine, das ist, glaube ich, auch eine Mischung. Auf der einen Seite ist es real so, dass ich anders rede. Na, ich bin befreiter, fühle mich befreiter, rede befreiter. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich auch immer so ein gewisser Hype dazu, dass halt plötzlich alles, was man sagt, irre lustig und komisch ist. Ich hatte das schon spannenderweise als Parteivorsitzende oft nach privaten Gesprächen, also dass ich mich mit Leuten getroffen habe und die am Ende meinen, Frau Lang, Sie sind ja total lustig. Das merkt man im Fernsehen nie.
Das hat man bei Angela Merkel auch gesagt. Ja, die scheint ja privat wohl auch total lustig, witzig zu sein,
total
oder?
Total humorvoll, auf jeden Fall.
Aber warum ist denn dann offensichtlich der öffentliche Politbetrieb so eine humorbefreite Zone?
Ich finde ja, Angela Merkel hat zum Ende, hat sie immer mehr davon gezeigt. Ich hatte das Gefühl, in ihren letzten 2-3 Jahren, da war sie natürlich auch sehr sicher in ihrer Position, hatte wenig zu verlieren, weil wir wahnsinnig angstgetrieben sind. Mein Gefühl ist, dass wir in der Politik sehr viel zu viel Zeit damit verbringen, auf Umfragen zu starren, in irgendwelchen Vorstandszimmern zu sitzen, zu überlegen, die Umfrage geht ein bisschen in die Richtung oder ein bisschen in die Richtung, wie so ein Kaninchen vor der Schlange und dann in Umfragen hinterherzulaufen. Und was wir dabei vergessen, die großen Veränderungen, die wir auch in unserem Land hatten, die Wiedervereinigung, die europäische Integration, das waren nie Punkte, die von Anfang an absolute Mehrheiten hatten, sondern das waren Punkte, um die Menschen kämpfen mussten, auch mit der Gefahr, mal eine Wahl zu verlieren. Und ich glaube, wir haben ein bisschen verlernt als Parteien, dass wir nicht nur meinungsabbildende Kraft sind, die Umfragen hinterherlaufen, sondern auch meinungsbildende Kraft, die Mehrheiten verändern können. Mhm. Aber dafür muss man ehrlich sein und man muss auch wieder mehr um die Köpfe und Herzen der Menschen kämpfen.
Naja, aber Sie sind mit 28 Parteivorsitzende geworden. Wann hat man Sie denn zur Seite genommen und gesagt, Sie dürfen bei diesen Interviews nicht so klar reden und irgendwie ein bisschen rumschwurbeln, damit das nicht so wehtut?
Das ist ja total verrückt, das hat niemand gemacht. Das ist ganz viel mehr im eigenen Kopf, als dass einem wirklich jemand anderes das sagt. Also ich habe nicht Anruf von Robert Habeck bekommen, vor Interviews und mir wurde gesagt, was ich sagen soll. Das hatte ich auch nie mitgemacht. Aber ich habe im eigenen Kopf angefangen, alles zu überdenken. Und ich glaube, bei mir ganz persönlich war es so, ich bin da reingekommen mit 28, war jung, links, grün. Und ich hatte so Angst davor, nicht ernst genommen zu werden. So Angst davor, dass ein Zerrbild von mir verbreitet wird, das ja auch teilweise verbreitet wurde. Das war ja keine ganz irgendwie irrationale Angst. Dass ich ganz viel Zeit damit verbracht habe, zu beweisen, wer ich nicht bin. Und dabei ist halt ein bisschen verloren gegangen, wer ich bin.
Gab es einen Moment, wo Sie da so in einem Interview auch mal standen und gesagt haben, ich muss jetzt sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Habe ich absolut gar keinen Plan von.
Total. Und ich hatte auch mal Momente, wo ich gedacht habe, ja, genau, ich hatte Momente, wo ich dachte, was eine Bullshit-Frage. Ich war am Wahlabend in Brandenburg, das war wenige Tage vor dem Rücktritt, sind wir aus dem Landtag gefallen. Es gab noch einigermaßen gutes Ergebnis für Dietmar Woidke von der SPD, weshalb die AfD zum Glück nicht stärkste Kraft geworden ist, aber halt immer noch ein explosionsartiges Ergebnis hatte. Ich kannte viele Leute in Brandenburg, die sich Sorgen machen, gerade auf den Dörfern wohnen, können wir weiterhin leben. Und ich stand im Fernsehstudio, 18.30 Uhr oder sowas, und die erste Frage war, was bedeutet das für die Kanzlerkandidatur von Robert Habeck? Und da habe ich mir eigentlich gedacht, was für eine Bullshit-Frage. Als ob das gerade die Menschen, die in Brandenburg gewählt haben, interessiert, was das für die Kanzlerkandidatur von Robert Habeck bedeutet. Aber statt das zu sagen, habe ich angefangen rumzuschwurbeln. Ja, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, bla bla bla. Mhm. Das hoffe ich auch, sollte ich, also jetzt mache ich es und das ist auch mein Ziel, sollte ich irgendwann mal wieder in eine Spitzenposition kommen, da auch einfach mal zu sagen, die Frage ist zu dumm, um sie zu beantworten.
Wann ist denn das soweit? Aber die wollte ich erst viel später stellen.
Weiß ich nicht. Und es ist auch nicht nur ein Kokettieren, das weiß ich nicht. Also, dass Söder schön mein Blatt ist in Bayern, obwohl man weiß, dass er jeden Tag darauf wartet, Kanzler zu werden. Sondern ich habe für mich sehr stark diese Entscheidung getroffen, nur wenn ich das Gefühl hatte, ich kann die Freiheit, die ich mir jetzt erkämpft habe, die letzten Jahre, die kann ich auch im Amt wieder ausleben. Nur dann würde ich es machen und ob und wann das der Fall sein wird, das weiß ich heute einfach noch nicht.
Umweltministerin Baden-Württemberg ist zu wenig, oder?
Ich bin sehr glücklich im Bund und habe auch manche private Dinge, die mich da halten. Das heißt, gerade nicht geplant, nach Baden-Württemberg zu gehen.
Aber weil wir vorhin über den schon gesprochen haben, Cem Özdemir, alle suchen nach Typen in der Politik. Eins ist klar, Sie sind, seit Sie nicht mehr vorne dran sind, eine Typin geworden, eine richtige sogar.
Das auf jeden Fall. Ja, das ist ja, glaube ich, auch ein Grund, warum er mich sehr schätzt. Also das war ja ganz lustig, ich wurde im Wahlkampf erzählt, er distanziert sich so von der Partei und will da niemand da haben. Ich glaube, ich habe 40 Wahlkampftermine gemacht. Ich war viel unterwegs mit ihm alleine, weil er durchaus auch erkannt hat, wir müssen die Breite der Partei als Chance nutzen. Das heißt nicht, dass wir bei allem die gleichen Haltungen haben. Das wäre ja auch langweilig, dann würde man auch gar nicht unterschiedliche Leute erreichen. Ne? Aber ich glaube, was wir einander schätzen, ist, dass man doch einen sehr eigenen Kopf hat, mal auch bereit ist, sich über eine Parteilinie hinwegzusetzen und vor allem, dass man auch eine Vielfalt in der Partei nicht als eine Gefahr und oh Gott, wir müssen geschlossen, geschlossen, geschlossen sein, wenn Geschlossenheit im Zweifelsfall zum Chiffre wird für Kritik unmöglich machen und Konflikte unter den Teppich kehren, sondern die Vielfalt der Partei auch als Stärke zu sehen.
Ich habe vorhin eingangs gesagt, dass wir so ein bisschen auch mal hinter die Türen gucken wollen, weil meistens kannte man sie ja ehrlicherweise so aus Talkshows, wenn sie beim Land saßen oder bei irgendeiner lauten Rede im Bundestag. Was passiert denn, wenn die Türen zu sind? Also wenn Sie mit dem Lindner beispielsweise über irgendein Thema sprechen und dann dauert das natürlich wirklich Stunden über Stunden, oder? Ich meine, da gab es doch Nachtsitzungen, die waren, weiß ich nicht, 16, 18 Stunden.
Ich glaube, das längste war, da haben wir Mittwochabend angefangen, nee, Dienstagabend angefangen und mit Unterbrechung irgendwie anderthalb Tage später erst geendet.
Ohne zu schlafen?
Nee, da haben wir geschlafen ein bisschen, aber halt so wenige Stunden, da mussten noch ein Teil der Leute musste dann nach Schweden zur Regierungskonsultation, also alle Kabinettsmitglieder. Und derzeit konnte der Rest schlafen, aber da haben wir fast anderthalb Tage durchverhandelt.
Das ist doch nicht schlau, oder? Das ist doch
krank. Das ist komplett krank. Also ich meine, ich mache immer den Vergleich. Es wird ja manchmal sogar so richtig stolz noch erzählt. Und ich war da ja auch manchmal Teil davon, dass man dann irgendwie bei den Pressekonferenzen steht und sagt, nach 18 Stunden Verhandlungen haben wir das. Und ich meine, stellen Sie sich mal vor, Sie steigen in ein Flugzeug ein und der Pilot macht eine Durchsage, nach 18 Stunden Fliegen werde ich jetzt auch Sie noch als Sie bringen. Da steigen Sie ja sofort wieder aus, da kriegen Sie einen Panikanfall. Und ich meine, über Milliardengelder entscheiden ist jetzt auch nicht so viel weniger kompliziert, als ein Flugzeug zu fliegen, sondern eigentlich sehr, sehr kompliziert, sehr anspruchsvoll. Also das ist schon...
Aber kommt dann eher irgendwann eher ein Kuhhandel raus, sage ich mal, weil man einfach auch keinen Bock hat mehr, das Ganze jetzt noch weiter durchzuziehen?
Natürlich, und die müssen gar nicht immer schlecht sein. Also lustigerweise, so ist das 9-Euro-Ticket entstanden, was aus meiner Sicht die beste Maßnahme dieser Regierung war. Da waren wir irgendwie morgens um 5 und wir haben uns nicht geeinigt bekommen, weil die FDP gesagt hat, wir gehen hier ohne Spritrabatt, Tankrabatt. Man mag sich erinnern, heute ist es ja plötzlich wieder ein Thema, ist damals ziemlich vor die Hunde gegangen. Wir gehen hier ohne Tankrabatt nicht raus. Es gibt nichts anderes. Und ich meine, wir haben da über Milliarden Entlastung geredet. Und gesagt, wir machen nichts anderes, wenn der Tankrabatt nicht kommt. Wir als Grüne haben gesagt, der Verkehrsbereich hinkt so hinterher beim Klimaschutz. Wir machen den Tankrabatt nicht, ohne irgendeine sinnvolle Maßnahme im Verkehrsbereich zu machen. Dann saßen wir da und es ging nicht mehr weiter und dann saßen auch irgendwann alles so ein bisschen frustriert da und dann kam irgendwann Volker Wissing zum Tisch und dem Katharina Dröge, Robert Habeck und ich saßen und meinten so, 9 Euro. Und wir so, was? 9 Euro für alles. Und wir haben so, oh Gott, Volker ist verrückt geworden. Nein, wir haben ihn verloren. Aber 9 Euro für jeweils 3 Monate. Und dann ging es noch ein bisschen hin und her, ob es jetzt pro Monat oder für 3 Monate und so. Und ich meine, das war eine großartige Idee. Das heißt, der Wahnsinn kann auch manchmal Kreativität gebären. Aber eigentlich ist es natürlich nicht die Form der sachlichen Auseinandersetzung, die man sich wünscht, wenn über so viel Geld verhandelt wird. Und wir hatten es uns damals vorgenommen als Ampel, keine Nachtsitzung. Wir haben es nicht geschafft. Ich würde es jeder neuen Regierung wünschen, dass sie es schafft.
Wäre das nicht ohnehin klug und jede neue Regierung wäre klug beraten, ein solches durchaus emotionales Thema, und das war sicher eins, also 9-Euro-Ticket, Bus und Bahn fahren, alle dürfen das machen, positiv besetzt, zu wählen, um einfach auch mal zu signalisieren, wir liefern?
Total. Und um auch mal was zu machen, was einfach Freude macht. Also wo es nicht nur darum geht, wie man Sachen ein bisschen weniger schlecht machen kann oder Verluste maximieren, sondern wo man das Leben der Leute besser, schöner, billiger, bezahlbarer macht. Und auch im Klimaschutz. Nicht das Schlechte immer teurer machen, sondern das Bessere billig zu machen, für alle bezahlbar zu machen. Also es gab kaum eine Maßnahme, die so gut fürs Klima war und gleichzeitig so gut für den Geldbeutel der Leute. Mhm. Und ich finde ja jetzt, also ich meine 2022 haben wir das gemacht, weil die Inflation hoch war und weil die Spritpreise so hoch waren. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine, in der Ukraine geht er leider Gottes weiter, was furchtbar ist, aber jetzt haben wir zusätzlich noch den Krieg im Iran. Mhm. Ich bin komplett dafür, dass wir jetzt das 9-Euro-Ticket zurückholen. Und wir haben sogar eine Idee. Wir machen ja gerade, dass die Ölkonzerne nochmal ordentlich eine Schippe draufsteigen bei den Preisen, sogenannte Übergewinne machen, krisenbedingte Übergewinne. Warum schöpfen wir nicht die Übergewinne ab und das Geld, was da rauskommt, das investieren wir für ein paar Monate in ein Euro-Ticket, fände ich großartig.
Ganz häufig, auch von Ihnen, immer wieder kommen Ideen, wo jeder erstmal sagt, klingt erstmal gut. Klingt eigentlich erstmal gut. So. Und dann werden oft die Themen nicht umgesetzt. Woran liegt das? Liegt das an den Lobbygruppen? Also sie werden ja von allen möglichen Seiten mitunter auch bearbeitet. Das ist ja durchaus problematisch.
Also sie spielen schon eine riesige Rolle. Ich hatte gestern eine Veranstaltung in Hamburg mit Kevin Kühnert zusammen, der jetzt mittlerweile zur Finanzwende gewechselt hat. Eine Lobby, die sich für mehr Steuergerechtigkeit, mehr Finanzgerechtigkeit einsetzt. Und das war ganz lustig, weil der Moderator dann gefragt hat, Emma, weil er zur Erbschaftssteuer, dass man jetzt die Erbschaftssteuer reformieren sollte. Und dann der Moderator gesagt hat, ja, aber das sind ja die Mehrheit nicht da. Aber Kevin, Bullshit. Wir haben ganz große Mehrheiten für eine gerechtere Besteuerung von großen Erbschaften. Und es ist ja auch ganz spannend, dass diejenigen, die am lautesten rufen, wir müssen auf die Volksstimme und die Mehrheit hören, wenn es zum Beispiel um Migration geht, wenn es um die Bürgerversicherung oder wenn es um die Vermögensbesteuerung geht, plötzlich nichts mehr von der Mehrheit hören wollen. Und das liegt schon an großen Lobbygruppen. Und jetzt ist erstmal Lobbyismus in Ordnung. Es ist ja gut, dass Interessengruppen auch eine Stimme haben in der Politik, dass Expertenwissen mit einfließen kann. Aber wir hatten in der Vergangenheit zwei Probleme. Erstens, dass es ein totales Ungleichgewicht gab, was die Machtverteilung angeht, dass das Kapital, dass die großen Erben, und wir reden hier nicht über eine Oma Erna, die Häuschen vererbt, sondern die riesigen Erbschaften, dass die eine unfassbar laute und mächtige Lobby haben und diejenigen, die sich dafür einsetzen, dass die Mehrheit im Land steuerlich entlastet wird, eine sehr viel kleinere haben. Und ich würde auch sagen, dass es da manchmal mit dem Branding zumindest kreativ verfahren wird. Also ich sage immer, es gab keinen größeren PR-Coup in Deutschland, als dass der Verband der Familienunternehmer sich der Verband der Familienunternehmer nennt. Weil man denkt da ja immer, dass irgendwie morgens noch der gute Opa Weinstefan persönlich in die Molkerei geht und da die Butter anrührt. Das ist natürlich Unsinn. Die vertreten die größten und reichsten Unternehmen in diesem Land. Und als solche sollten wir sie auch behandeln.
Und spenden übrigens auch ganz gut.
Spenden sehr, sehr gut.
Ist das problematisch? Also uns beschäftigt hier lokal gerade in Bonn tatsächlich auch ein Thema, dass Parteien oder auch Kandidaten Geld bekommen haben. Wie unabhängig ist man dann eigentlich?
Es ist jetzt nicht so, dass jemand dir spendet und dann direkt am Tag danach anruft und sagt, Ricarda, jetzt machst du bitte das. Aber natürlich hat es einen gewissen Einfluss und ich finde schon, dass wir sehr genau in die USA schauen sollten, wo dieses System komplett außer Rand und Band geraten ist.
Ganz kurz, aber wussten Sie das immer? Also wenn jetzt beispielsweise irgendwie ein großer, ich sag mal, Solarpanelenhersteller den Grünen viel Geld gespendet hat,
weil man
gesagt
hat,
das ist eine schlaue Idee.
Ja.
Wabert das irgendwo im Hinterkopf immer mit?
Das war jetzt nichts, worüber ich aktiv nachgedacht habe. Ich wusste es. Also bei den Großen sozusagen haben wir ja auch Transparenz und als Grüne machen wir es sehr transparent. Und das fände ich auch den wichtigen Punkt. Ich finde, es müsste viel transparenter gemacht werden, übrigens auch Nebeneinkünfte von Abgeordneten. Und es sollte eine Deckelung geben. Ich bin da nicht ganz festgelegt auf die genaue Höhe. Aber wir sehen in den USA, was es bedeutet, wenn A, irgendwann nur noch Menschen kandidieren können, die große Spenden einbekommen. Das schließt ganz viele Leute von politischer Teilhabe aus. Und wenn B, Lobbys so finanzstark sind, die Politik so finanzabhängig ist, dass gar keine Entscheidungen mehr an ihnen vorbeigetroffen würden. Das ist irgendwann eine ausgehöhlte Demokratie. Und ich würde auch sagen, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, ohne dieses System wäre Donald Trump auch nicht ganz erklärbar.
Ich hatte vor ein paar Monaten mal Per Steinbrück hier, der hat seine 30 Thesen mitgebracht oder Ideen für einen funktionierenden Staat. Alle, wirklich durch die Bank, sagen wir mal die rechten Parteien ausgenommen, aber haben das gefeiert, das Papier. Nichts davon bislang ist umgesetzt. Warum
also,
nicht?
Da muss ich sagen, da verzweifle ich selbst, weil ich das auch nicht mehr erklären kann. Also ich kann vieles erklären, warum, wie der politische Betrieb funktioniert, aber da verzweifle ich auch selbst, weil das dann ja immer, also eine Staatsreform wird als zu groß angesehen, wo ich mir denke, ja, aber sie ist ja so groß, weil sie so notwendig ist. Also ne, wenn das irgendwie ein einfaches Thema wäre, hätte man es ja schon längst gemacht, man hat es aber halt über Jahrzehnte hinweg nicht gemacht. Und dann gibt's so ein Machtgerangel, alle sagen abstrakt, ja, ja, weniger Bürokratie, aber die Länder wollen keine Macht aufgeben, der Bund will keine Macht aufgeben, die Kommunen wollen keine Macht aufgeben. Aber es macht mich wirklich fertig. Mein Freund und Mit-Co-Autor Steffen Mauer, ein Soziologe, hat ja auch mitgearbeitet bei diesen Thesen oder bei diesen Vorschlägen.
Auch.
Ja, genau, Aladin El-Falani, wirklich, wirklich gute Leute, die haben super Vorschläge gemacht. Und wir kriegen es nicht umgesetzt und das ist so Demokratie zersetzen. Also ich glaube, wir müssen das wirklich verstehen.
Die Uhr tickt ja auch. Ich meine, Sie selber sagen, die Wahl 29 geht um alles.
Ich meine, es hat mal ein ehemaliger Bundesverfassungsgerichter gesagt, der Zustand der Deutschen Bahn ist eine Frage der Demokratie und er hat absolut recht. Weil wenn ich dem Staat nicht mehr zutraue, seine einfachsten Aufgaben hinzubekommen und wenn dann noch dieses Durcheinander von den Zuständigkeiten anfängt. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich bei mir im Wahlkreis gehe. Schule, na, ist eigentlich ein relativ finanziell starker Wahlkreis, aber auch da gibt es Probleme mit sozialer Ungleichheit. Schule mit einem hohen Anteil von Eltern, die keinen Job haben, hohen Anteil von Eltern, die wenig verdienen, hohen Anteil von Kindern, deren Erstsprache nicht Deutsch ist oder deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Ich diskutiere 2 Stunden mit denen, danach gehe ich mit in die Mensa. Auf dem Weg meint der Schulleiter zu mir, Frau Lange, jetzt müssen Sie sich meine Toiletten von den Mädels anschauen, wir kriegen die seit Monaten nicht saniert, mussten jetzt so einen Container auf dem Schulhof aufstellen. Ich gehe in die Toiletten, komme raus, da stehen die Jungs davor, so 3, 4, 5, 14, 15, 16, alle wahnsinnig cool und sagen also zu mir, Frau Lange, es kann nicht sein, dass Sie eine Toilette von den Mädels sehen, unsere ist viel schlimmer. Zerren mich da fast rein, zeigen mir ihre Toilette, Spinnennest in der Ecke, 2 von 5 Wasser, die funktionieren, ein Hakenkreuz-Tag, das nicht mitgemacht wurde. Und ich schaue mir diese Jungs an und denke mir, wenn ich denen jetzt sage, dafür sind aber die Länder zuständig, dann hören die danach nie wieder eine Politikerin zu, weil die wollen nicht wissen, wer zuständig ist, die wollen wissen, wie es besser wird. Und deshalb aus meiner Sicht, und da kann man sich gut an den Vorschlägen von Per Steinbrück orientieren, brauchen wir eine Staatsreform, wir sind zu langsam und zu behäbig geworden.
Und gute Ideen müssen dann dementsprechend auch umgesetzt
werden. Genau, wir haben eigentlich nicht mal das mit dem Mangel an Ideen, was ja schön ist. Wäre ja schade, wenn es keine Ideen gäbe, aber wir haben ja die Ideen.
Stimmt denn dann eigentlich auch der Satz, eine gute Idee wird dann nicht falsch, auch wenn die Falschen zustimmen?
Kommt drauf an. Also ich persönlich ziehe eine Grenze, was die AfD angeht, was sozusagen Mehrheiten angeht, die nur mit ihr zustande kommen. Nicht, weil ich glaube, dass man sie damit verhindern kann. Das ist oft so eine falsche Annahme über die Brandmauer. Die Brandmauer wäre dazu da, die AfD klein zu halten. Das ist sie nicht. Das muss bessere Politik sein. Das muss eine Politik sein, die Vertrauen zurückgewinnt. Für mich ist sie dafür da, dass sie keine staatliche Macht bekommen. Und auch in den Momenten, wo ich sage, ein Gesetz ist nur aufgrund ihrer Stimmen zustande gekommen, ist das
selbst
natürlich
ein
eine Form
ist.
Von staatlicher
Also selbst wenn das 9-Euro-Ticket nur durchkäme, was sie sich so sehr
dann
wünschen.
9-Euro-Ticket muss ich mir zum Glück keine Sorgen machen, weil da wird die AfD nie dafür sein, weil sie ja einen Feldzug gegen den ÖPNV führen.
Es ist ja ein Gedankenmodell.
Mir fallen gar nicht so viele Dinge ein, wo wir tatsächlich einer Meinung sind.
Aber wenn.
Da, wo es gemacht wurde, bei Mercosur fand ich es falsch. Also das war so ein Beispiel. Ne? Wir standen, also das fand ich auch inhaltlich falsch, ehrlicherweise, weil ich der Meinung bin, wir müssen gerade Handelsabkommen schließen mit Ländern, die demokratisch sind. Und wir können uns da nicht irgendwie immer nur daneben stehen und uns die Hände in Unschuld waschen. Aber da finde ich es anders.
Aber arbeiten Sie sich vielleicht nicht viel zu sehr an der AfD ab? Und ist das nicht auch ein Grund, warum man sagt, wir wollen einfach, dass ihr endlich die Lösungen uns bietet und uns nicht an mit einem Thema sozusagen abarbeitet, was vielleicht gar nicht unseres ist?
Das ist das auf jeden Fall. Das ist ja was anderes. Ich muss mich ja nicht dauernd an der AfD abarbeiten, weil ich nicht mit ihr abstimme. Also das finden für mich zwei getrennte Dinge.
Aber
ich
ist finde, lange passiert bei den
das
Grünen. Abstimmen
total. Und das war ein Fehler. Also ich habe das gemerkt, bei der Europawahl, da war ich ja selbst Parteivorsitzende. Da hatten wir eine Kampagne, die war ganz stark auf gegen rechts ausgerichtet. Und dann war ich eine Woche später bei meiner Mama, ein sehr schlechtes Ergebnis, war so ein bisschen Wundenlecken. Und die meinte zu mir, Boriki, ich werde nicht die AfD wählen, aber ich will von euch nicht den lieben langen Tag hören, wen ich nicht zu wählen habe. Ich will von euch wissen, wie ihr mein Leben besser macht. Wir müssen auch aufhören bei inhaltlichen Fragen, ich rede nicht vom Abstimmungsverhalten, sondern bei dem, was wir inhaltlich vertreten. Ich war vor kurzem mal eine Runde, wo es eher so ein bisschen darum ging, wie kommen denn demokratische Kräfte wieder in die Offensive, und dann war die Debatte die ganze Zeit, hilft das gegen die AfD? Höhere Löhne, hilft das? Bessere Infrastruktur, hilft das? Und irgendwann meinte ein Bekannter von mir so, vielleicht ist es gar nicht die Frage. Vielleicht sollten wir uns einfach mal wieder fragen, was wir politisch wollen. Finden wir höhere Löhne gut? Wollen wir eine bessere Infrastruktur? Bei der Infrastruktur, was wollen wir eher? Autobahnen oder Schienennetze? Sollte das nicht die Frage sein, damit wir auch wieder Leute überzeugen können? Und da bin ich total dabei. Und da finde ich dann wiederum, wenn ich auf die demokratischen Kräfte schaue, da gerne auch mehr abseits von Parteigrenzen denken. Denn ich muss ehrlicherweise sagen, als ich 2021 in den Bundestag gekommen bin, ich war schon ziemlich frustriert am Anfang, weil ich das Gefühl habe, die Regierung erklärt immer, warum alles geil ist. Die Opposition sagt immer, warum alles scheiße ist. Die Regierung lehnt automatisch jeden Vorschlag der Opposition ab. Die Opposition stimmt bei allem dagegen, was die Regierung macht, obwohl sie es vielleicht genauso gemacht hat, wenn sie in der Regierung gewesen wären. Dann kommt ein Wahltag, die Rollen wechseln und es plötzlich genau andersrum. Auf den Zirkus haben die Leute ja keine Lust mehr. Und ich finde, das hat auch Cem Özdemir im Wahlkampf ja ganz schön gesagt. Ich bewerte eine Idee halt nicht danach, woher sie kommt. Er hat es auch sehr klar auf die demokratischen Kräfte fokussiert, aber sondern ob sie gut ist oder nicht. Und das würde ich mir auch zwischen Regierung und Opposition wünschen. Man kann auch als Opposition meinem Regierungsantrag zustimmen.
Aber dann dürften Sie eigentlich ganz froh sein, dass Ihr Lieblingsgegner, die FDP, im Grunde klinisch tot ist, oder?
Das hat ja vor allem Friedrich Merz gesagt. Ist eine krasse Aussage über eine andere Partei. Und ich bin wirklich niemand, der der FDP in ihrem jetzigen Zustand eine Träne nachheult.
Aber braucht es die noch?
Nicht diese FDP. Ich würde aber sagen, dass es eine liberale Partei braucht. Weil was wir ja erlebt haben in den letzten Jahren in den USA und ich finde aber auch in Teilen der FDP, das ist, dass sich Liberalismus immer sehr mehr ins Libertäre gewandelt hat. Also weg von Bürgerrechten, liberalen Rechten, auch manchmal gegen den Staat, hin zu einer Vorstellung des entzügelten Egoismus, des komplett entzügelten Kapitalismus und des Friss oder Stirb. Entweder du gehörst zu den Starken oder du bist vollkommen egal. Und das macht mir total Angst. Und ich wünschte mir eine liberale Partei, die dagegen auch die Flagge hochhält. Und ich finde auch, dass es im Bundestag eine Lücke ist. Also sagen wir mal, während Corona, ich fand es gut, dass es eine Partei gab, die sich kritisch gegenüber diesen Maßnahmen geäußert hat, ohne ins Verschwörungstheoretische abzudriften. Die klar die Bürgerrechte nach vorne gestellt hat, ohne in Frage zu stellen, ob es überhaupt einen Virus gibt. Und diese Bürgerrechtsperspektive, die fehlt, ob das jemals wieder die FDP sein wird, die sie einnimmt, oder vielleicht auch andere Parteien, vielleicht auch in Teilen meine Partei, das steht noch in den Sternen.
So, jetzt aber, wann gehen Sie denn zurück in die erste Reihe in der Politik?
Habe ich ja schon gesagt, weiß ich auch immer
so
noch.
Grob.
Auch 5 Minuten später noch nicht. Nein, weiß ich wirklich noch nicht.
Ich mach mal Vorschlag. Also Kretschmann war jetzt 15 Jahre Ministerpräsident,
ja, richtig?
So, dann macht das der Cem Özdemir jetzt nochmal 15, dann sind Sie 47. Das ist ein perfektes Ministerpräsidentinnenalter, oder nicht?
Wenn man sich die letzten in Baden-Württemberg anschaut, waren die immer ein Stück älter, würde ich sagen. Aber ich wäre immerhin älter als jetzt Manuel Hage. So weit voraus plane ich wirklich noch nicht. Vielleicht eine Frau mal in Baden-Württemberg wäre aber auch ganz nett, egal wer es dann ist.
Aber so oder so, die Geschichte Ricarda Lang ist noch nicht zu Ende erzählt, oder?
Das auf jeden Fall nicht. Ich hatte ja damals, habe ich dran gedacht, wo ich mit Kevin gestern zusammen saß, wir haben ja andere Entscheidungen getroffen. Er ist wirklich aus der Politik raus, ich bin nur aus der ersten Reihe raus. Und ich hatte damals auch überlegt, mit Politik aufzuhören, weil es ja ein Moment ist, wo man erstmal alles hinterfragt. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, ich habe noch ganz viel Kraft, Energie, Visionen und für mich war klar, ich habe noch nicht fertig.
Und wenn Sie Ministerpräsidentin sind, hören wir uns wieder spätestens dann, okay? Ricarda Lang, vielen Dank
schönen
fürs Gespräch.
Schönen Tag noch, tschüss.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.